Aber Hannah hat ihrem Mann noch kein Kind geboren und sie hat ganz offensichtlich unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder kriegen und dabei hat sie sich so sehr ein Kind gewünscht. Ihr Mann hat ihr keine Vorwürfe gemacht. Es war in der damaligen Zeit schon so, dass man es eher der Frau in die Schuhe geschoben hat. Aber ihr Mann war ein guter Mann und hat gesagt, hey, ist überhaupt kein Problem. Ich liebe dich auch, wenn du mir keinen Sohn gebierst. Aber zwischen Hannah und Penina herrschte so eine ziemlich starke Konkurrenz, eine ziemlich starke Feindschaft, eine Rivalität. Und Penina machte sich sehr häufig lustig über Hannah und hat sie gedemütigt und hat sie gereizt, weil Hannah keine Kinder bekommen konnte. Immer wenn Hannah besonders traurig war darüber, dass sie unfruchtbar war, dann kam Penina, ihre Widersacherin, und sie hat sie gedemütigt, hat sich lustig über sie gemacht. Und Hannah war dann oft sehr niedergeschlagen, es ging ihr sehr stark an die Nieren. Sie hat dann tagelang nichts gegessen, hat tagelang geweint. Unter den Gemeinheiten und ihrer Gegnerin gelitten. Und es ging jahrelang so. Jahr ein, Jahr aus. Bis eines Tages ein Wunder geschah. Bis eines Tages Hannah den Schwangerschaftstest in der Hand hatte und ein blaues Plus, ist es glaube ich in dem Fall, gesehen hat. Damals gab es noch keine blauen Plusse. Da, ich weiß nicht, wie man das da festgestellt hat. Wahrscheinlich hat man einfach gemerkt, man wird dicker. Ja, ich weiß, es gibt noch andere Signale für Schwangerschaft. Und Gott erhört Hannas Gebet und schenkt ihr einen Sohn namens Samuel. Und die Geschichte von Hannah, die können wir im Alten Testament lesen in 1. Samuel, Kapitel 1 und 2. Und das ist Hannas Geschichte. Viel mehr hören wir nicht über Hannah. Die Geschichte einer schwachen Frau, die viel Demütigungen erleben muss, eine schwache Frau, die viele Sorgen ertragen muss, die Geschichte einer Frau, die Gott vertraut und Jahr ein, Jahr aus, trotz ihrer Tränen oder gerade wegen ihrer Tränen, verzweifelt zu Gott ruft und all ihr Vertrauen auf Gott wirft. Eine Geschichte nicht nur einer schwachen Frau, sondern auch eines starken Gottes, der Wunder tut, der nach mehreren Jahren endlich eingreift und aus Hannas Traurigkeit Freude macht. Das ist Hannas Geschichte. Ich möchte das Jahr 2014 mit uns gemeinsam eröffnen mit der Aussage, dass unser Gott ein Gott ist, der zu den Schwachen steht. Unser Gott ist ein Gott, der zu den Leidenden steht. Unser Gott ist ein Gott, der zu den Weinenden, zu den am Rande Stehenden, zu den nicht im Rampenlicht und super, mega, toll, vorbildlich dastehenden Menschen steht. Unser Gott ist ein Gott, der eingreift, wo wir verzweifelt sind. Einfach die obligatorische Frage am Anfang. Vielleicht bist du in einer Hannah-Situation heute Morgen. Vielleicht bist du schon seit Wochen, vielleicht seit Monaten oder seit Jahren in einer Hannah-Situation und du fühlst dich schwach und du leidest vielleicht unter Schwierigkeiten, ob das deinen Arbeitsplatz betrifft oder ob es vielleicht deine Familiensituation betrifft. Ob es dein Gebetsleben betrifft, deinen Gesundheitszustand betrifft, egal wie deine Hannah-Situation momentan aussieht. Ich möchte dir heute Morgen, bevor die Predigt überhaupt beginnt, zusprechen. Gott ist ein Gott, der eingreift in Hannas Situation. Ich möchte uns einladen, dass wir Hannas Geschichte heute Morgen zu uns sprechen lassen, dass wir für uns persönlich erkennen, dass Gott ein stärkender, ein rechtschaffender, ein hörender, ein handelnder Gott ist, auch für dich und auch für mich. Ihr habt im Newsletter wahrscheinlich gelesen, dass wir Anfang 2014 unseren Fokus als Gemeinde auf das Thema Gebet werfen wollen und das aus gutem Grund. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit eurem Gebetsleben. Ich gehe bloß stark davon aus, dass es euch geht wie mir. Ich möchte sehr viel mehr. Ich gucke mein Gebetsleben an. Ich gucke an, wie viel ich für euch bete, ich gucke an, wie viel ich für meine Familie bete, wie ich für mich persönlich bete, wie sehr ich um Wunder bete. Ich tue das alles, aber ich habe auch das starke Gefühl, ich möchte mehr von Gott. Und ich glaube, dass wir da alle an einem Punkt sind, wo wir sagen, hey, wir wollen mehr sehen, wir wollen ein betendes Volk sein, wir wollen eine betende Gemeinde sein. Und um uns das ein bisschen leichter zu machen, wollen wir eine gewisse Gruppendynamik erzeugen, indem wir einfach unseren Schwerpunkt, unseren Fokus diesen Jahresanfang aufs Thema Gebet legen. Wir wollen euch ermutigen, euer persönliches Gebetsleben wieder mehr auf Gott auszurichten, wieder mehr euren Schwerpunkt darauf zu setzen. Wir wollen euch ermutigen, in den Hausgruppen zusammen mehr zu beten, weniger zu reden. Oder wenn ihr eine wenig redende Hausgruppe seid, mehr zu reden und mehr zu beten. Und im Newsletter stand auch, wir werden nächste Woche anfangen mit einer kleinen Predigtreihe mit dem Titel BWP, Beten wie Paulus. Wir werden uns verschiedene Paulus-Gebete in den Briefen angucken und werden uns versuchen, die Inspiration, die er uns da gibt und die Gott uns in seinem Wort gibt, mitzunehmen und umzusetzen in unserem Leben. Wie betet Paulus, was betet er und wie können wir das in unserem Leben praktisch umsetzen? Heute fangen wir aber noch nicht mit der Predigtreihe an. Trotzdem beginnen wir mit einem Gebet aus dem Alten Testament, und zwar dem Gebet, dem Dankgebet, dem Lobpreislied der Hanna, nachdem sie schwanger wird und den Samuel gebiert. Und die Geschichte steht im 1. Samuel Kapitel 2, oder das Gebet steht dort, Kapitel 2, Verse 6 bis 10. Das ist nicht das ganze Gebet, aber wir werden uns auf einen Teil dieses Gebets von Vers 6 bis 10 konzentrieren. 1. Samuel Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Hanna erfährt von ihrer Schwangerschaft und sie bricht aus in Lobpreis. Sie preist Gottes Namen und in Vers 6 sagt sie, der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er erhebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, indem er ihn unter die Fürsten setzt und den Thron der Ehre erben lässt. Denn die Grundfesten der Welt gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis darauf gesetzt. Er wird die Füße seiner Heiligen behüten, aber die Gottlosen müssen verstummen in der Finsternis. Denn viel Kraft hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, werden zugrunde gehen. Über ihn wird er donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Welt richten und wird seinen König Macht geben und das Horn oder die Kraft, die Macht seines Gesalbten erhöhen. Das ist das Gebet der Hanna. Und ich denke, wir können viel aus dem Gebet der Hanna rausholen. Wir können uns zum Ziel setzen, dass wir beten wie Hanna, dass wir beten lernen wie Hanna, voll Glauben und voll Wahrheit. Aber ich möchte da gar nicht so einen Schwerpunkt heute Morgen setzen, sondern ich möchte uns als Gemeinde einladen. Ich weiß nicht, wer von euch ist ein Vorsatzmensch, so um Silvester rum? Zwei, okay. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin kein Vorsatzmensch, aber ich möchte uns herausfordern, einen Vorsatz für dieses Jahr noch zu stecken. Wenn du dachtest, hu, ich habe es geschafft, kein Vorsatz dieses Jahr, kannst du vergessen. Ich möchte uns einladen, 2014 zum Jahr des Gottesvertrauens zu machen. Mach 2014 zum Jahr des Vertrauens auf Gott. Und ich glaube, dass das Gebet der Hanna, das Lobpreislied der Hanna uns Gründe geben kann, warum es eine gute Idee ist, ein Jahr zum Jahr des Gottvertrauens zu machen. Und diese Gründe, die uns Hanna liefert, die möchte ich mit euch genauer angucken. Ihr seht es jetzt gleich hier. Ich möchte euch ermutigen, Gott zu vertrauen, denn Gott ist der alleinige Herrscher. Hannas Gebet zeigt uns, Gott ist der alleinige Herrscher. Hannas Gebet zeigt uns, Gott ist ein treuer Helfer. Das ist ein guter Grund, ihm zu vertrauen. Er ist ein treuer Helfer. Und drittens, Gott ist Richter und Retter. Mach 2014 zum Jahr des Vertrauens, weil er herrscht, weil er hilft, weil er richtet und rettet. Wir gucken uns das ein bisschen näher an. Grund Nummer 1, Gott ist der alleinige Herrscher. Vers 6 und Vers 7. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Ist so ein interessantes Gebet. Ja, sie betet jahrelang um einen Sohn und erlebt Unrecht und Leid und Nöte und dann bekommt sie diesen Sohn und das Erste, was sie tut, ist diese komischen Verse rauszubeten. Sie wusste nicht, dass es Verse sind, sie dachte, es ist ein ganz normales Gebet. Sie wusste wahrscheinlich auch nicht, dass sie belauscht wird von Samuel. Geht ja gar nicht, der war noch im Bauch. Aber ist doch ein interessantes Gebet. Ich weiß nicht, ob du auf die Idee kommen würdest, dieses Gebet so zu sprechen. Man würde doch eher davon ausgehen, dass es heißen müsste, der Satan tötet und Gott macht lebendig. Der Satan führt ins Totenreich und Gott wieder heraus. Der Satan macht arm und Gott macht reich. Der Satan erniedrigt und Gott erhöht. Wäre doch eigentlich eher so ein Gebet, das wir sprechen würden. Aber nein, Hannah spricht ein anderes Gebet. Sie blickt auf ihr Leben zurück und sie blickt auf die guten und auf die schlechten Zeiten und sie fängt an zu beten und sie zeigt uns ihre Perspektive. Wenn sie zurückblickt, alles, was sie erlebt hat, sie sieht Gott und Gott allein. Gott tötet, Gott macht lebendig. Gott führt ins Totenreich, Gott führt auch wieder heraus. Gott macht arm, Gott macht reich. Gott erniedrigt und Gott erhöht. Oder kurz, alles, was mir geschehen ist, das Gute und das Schlechte, Gott war der Urheber. Also Hannas Gottesbild ist radikal gottzentriert. Also sie guckt in ihre Vergangenheit und das Einzige, was sie sieht, ist Gott. Sehr gottzentriert. Keine Spur von Dualismus. Dualismus ist diese Vorstellung, dass Gott und Satan mehr oder weniger ebenbürtige Gegner sind und die kämpfen um die Vorherrschaft in der Welt, in unserem Leben und der Ausgang des Kampfes ist offen. Ich habe ein Foto gefunden im Internet, das veranschaulicht ungefähr dieses Weltbild des Dualismus. Jesus und der Teufel, die machen Armdrücken, ja, und mal ist Jesus besser und dann geht es dir gut und dann geht es in der Welt besser und mal ist der Teufel stärker und dann wird es in deinem Leben schlechter. Das ist das Weltbild, das man Dualismus nennt. Gott und Teufel oder Gott und Jesus stehen auf Augenhöhe und kämpfen gegeneinander und mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Das ist richtig. Das ist nicht das Gottesbild der Hannah und es ist auch nicht das Gottesbild der Bibel, sondern Gott und Satan sind laut der Bibel, du kannst wieder weiterklicken, nicht zwei Menschen, die, oder zwei, ja, nicht Menschen, Personen, die Seil ziehen, oder zwei Kräfte, die Seil ziehen, und mal geht's gut aus, mal geht's schlecht aus, das wäre Dualismus, sondern Gott ist der Sieger über alle Dinge, die er geschaffen hat. Gott ist der Einzige, der nicht geschaffen wurde, und er ist der Herrscher über alle Dinge. Dazu kann man Amen sagen, richtig. Hannah sieht die Welt nicht dualistisch. Hannah sieht die Welt nicht, sieht ihr Leben nicht als ein Seilziehen zwischen Gott und dem Teufel. Und oft denkt mir, die beiden machen Seilziehen und ich bin das Zünglein an der Waage. Wenn ich mich dem Teufel öffne, dann gewinnt der Teufel in meinem Leben. Wenn ich mich Gott öffne, dann gewinnt Gott in meinem Leben. Da ist Wahrheit dran. Natürlich, wir müssen uns für Gott entscheiden. Aber das Weltbild, das zugrunde liegt, ist da falsch. Hannah sieht die Welt anders. Sie schaut zurück und sieht Gott, selbst in den unangenehmen Lebensabschnitten. In Samuel 1, Kapitel 1, Vers 6 steht, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Also auf gut Deutsch, der Herr hat sie unfruchtbar gemacht und später heißt, der Herr hat ihren Leib geöffnet. Gott ist derjenige, der die Kontrolle ausübt über Hannas Leben. Die Frage ist, wie du dir dein christliches Leben vorstellst. Ist dein Leben für dich irgendwie sowas wie ein Seilziehwettbewerb zwischen Gott und Satan? Reality Check. Mach dir Gedanken darüber, wie du dein Leben wahrnimmst. Ist es ein Seilziehen? Lebst du in einem Dualismus drin? An guten Tagen hat Gott gesiegt, an schlechten Tagen hat Satan gesiegt. Ich glaube, dass Gott uns einladen möchte, das Weltbild und das Gottesbild der Hannah anzunehmen und zu übernehmen, falls wir es übernehmen müssen. Ein Hannah-mäßiges Gottesbild zu übernehmen. Gott kämpft nicht um den Sieg, Gott hat den Sieg schon errungen. Gott hat den Sieg errungen am Kreuz und davor war er nicht dem Satan unterlegen. Er wusste von Anfang an, dass er siegen würde. Er war nicht in der bangen Erwartung, dass der Satan ihn unter Umständen übermannen oder überrennen könnte. Gott kämpft nicht um den Sieg. Er hat den Tod und den Satan schon längst besiegt. Er lief nie Gefahr, bezwungen zu werden. Er ist allmächtig. Und für dich übrigens gilt genau das Gleiche. Wir haben das schon mal in Predigten erwähnt. Als Christ kämpfst du nicht um den Sieg, sondern du kämpfst vom Sieg Jesu am Kreuz her. Und es macht all den Unterschied. Du kämpfst nicht täglich darum, den Satan zu besiegen, sondern du kämpfst von Jesus Sieg her. Satan ist schon besiegt und du kannst Nein zu ihm sagen. Und du kannst im Glauben leben. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, der Sieg ist schon errungen. Hannah sieht Gott als den, der Gott wirklich ist. Gott hat immer die Zügel in der Hand. Das sind gute Neuigkeiten für alle, die unter den Aufs und Abs in ihrem Leben leiden. Vielleicht leidest du unter Ängsten, vielleicht leidest du unter Depressionen, vielleicht leidest du unter einer Sucht, vielleicht leidest du unter Minderwertigkeitsgefühlen, vielleicht leidest du unter gar nichts, dann gratuliere ich dir. Der Herr segne dich weiter. Aber wenn du jemand bist, der unter den Aufs und Abs seines Lebens oder ihres Lebens leidet, dann ist es gute Neuigkeit, dass Gott immer die Zügel in der Hand hat. Gott veranstaltet kein Seilziehen um dein Leben, das er eventuell verlieren könnte. Gott hat immer alles in seiner Hand und Satan kann ihn weder überrumpeln, noch ihm eine Niederlage zufügen. Du bist sicher bei Gott, egal ob du in einer Hannah-Situation bist oder nicht. Du bist sicher bei ihm. Vielleicht denkst du jetzt, Anderle, aber wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht, nein. Es gibt nichts, was du mir sagen kannst, was die Aussage, dass du sicher bist bei Gott, irgendwie außer Kraft setzen könnte. Satan hat niemals größere Macht als Gott, wenn du Gottes Kind bist. Niemals. Und Satan kann nur dann etwas tun und nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Ein berühmter deutscher Reformator hat Folgendes gesagt. Satan ist der Kettenhund Gottes. Ist das nicht ein schönes Bild? Satan ist nicht der dualistische, gleichwertige Kampfpartner gegen Gott, sondern Satan ist einfach nur der Kettenhund Gottes. Das heißt, Satan kann immer nur so weit wirken, wie Gott es zulässt. Satan kann nie weiter wirken, als Gott es zulässt. Als Christ bist du nie dem Satan ohnmächtig ausgeliefert. Gott hat immer das letzte Wort. Gott hat immer die Kette in der Hand und er wird den Satan nicht weiter kommen lassen, als es notwendig ist in deinem Leben. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du 2014 zum Jahr des Gottvertrauens machst, weil Gott regiert. Ich möchte dich herausfordern, ich möchte mich herausfordern, ihm in guten und in schlechten Zeiten zu vertrauen. Ich finde gut, was Rick Warren schreibt. Er sagt, du wurdest auf die Erde geschickt, um dich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Das ist ein guter Satz, oder? Was uns geschieht, ist Vorbereitung auf die Ewigkeit. Vertraue Gott in schwierigen Zeiten, er arbeitet an dir. Matt Chandler, ich habe das Zitat, ich glaube, letzte Woche auf Facebook geschickt, und er hat die Aussage getroffen, Wohlbefinden ist der Gott unserer Generation. Deshalb empfinden wir persönliche Leiden sehr schnell als Problem, das gelöst werden muss, anstatt als Versorgung Gottes für unser Leben. Die Dinge, die wir durchmachen müssen, sind keine Probleme, die gelöst werden müssen, sondern sind Gnade Gottes in unserem Leben. Er möchte an uns arbeiten. Spurgeon beschreibt unser Leben als unser Leben auf der Erde als Rohdiamanten, die geschliffen werden. Wenn ein Rohdiamant geschliffen wird, geht relativ viel flöten. Und man denkt sich, oh, nicht noch mehr abschneiden, nicht noch mehr wegschleifen, es wird immer weniger. Aber am Ende steht ein reiner, ein makelloser Diamant. Und das ist unser Leben auf der Erde. Thomas Harry ist ein Schweizer Bibellehrer. Wir haben ja Schweizer im Leiterteam, deswegen wollte ich das nochmal ganz besonders erwähnen. Es gibt Schweizer Bibellehrer und der ist gut. Der sagt Folgendes. Not, Schmerz, Krisen sind oft von Gott geschickte Engel, die uns bereit machen, endlich einen tiefen und ehrlichen Blick nach innen zu werfen. Auch ein guter Satz, kommt nicht von mir. Mach 2014 zum Jahr des Gottvertrauens, entwickle eine Hannah-mäßige Sicht auf die Dinge. Römer 8, Vers 28, hier vorne steht's. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Nichts, was in deinem Leben geschieht als Kind Gottes, kann dir schaden. Alles muss dir zum Besten dienen. Ist doch eine ziemlich gute und tolle Perspektive für die Zukunft. Mach 2014 zum Jahr des Vertrauens, weil Gott allein in der Lage ist, lebendig zu machen und aus dem Totenreich herauszuführen. Wie auch immer gerade deine Situation aussieht, hör dir an, was die Bibel über Gottes Größe schreibt. In Epheser 3, Vers 20 steht, er kann unendlich viel mehr tun, als wir erbitten oder uns ausdenken können. Gott ist in der Lage, Tote lebendig zu machen, Überwundene zu Siegern zu machen. Vertrau ihm, er ist größer, als wir es uns erträumen könnten. So, was ich nicht sage ist, dass wir einfach alles hinnehmen sollen. Ja? Mir tut's Knie weh, mir tut's Knie weh. Mein Hund wurde überfahren, mein Hund wurde überfahren. Jo, so ist es halt. Das hat Hannah auch nicht gemacht. Hannah hatte ein gottzentriertes Weltbild, hat Gott als Urheber aller Dinge gesehen. Selbst das Wirken Satans hat sie erkannt als nur zugelassen durch die mächtige Hand Gottes. Sie hat aber nicht gesagt, na gut, dann lasse ich es einfach über mich ergehen, sondern sie hat A, gelitten und B, sie hat gebetet. Dass Gott der Urheber aller Dinge ist, sollte uns nicht dazu bewegen, einfach alles hinzunehmen, sondern wir sollten ermutigt sein, wenn er derjenige ist, der das Rad in die Richtung drehen kann, dann ist er auch derjenige, der das Rad in die Richtung drehen kann. Wenn Satan die Macht in unserem Leben hat, oder wenn wir das glauben, dann ist es relativ schwierig zu glauben, dass Gott, wenn er schon überwältigt wurde, auch noch den Sieg für uns erringen kann. Wenn er aber derjenige ist, der die Kraft über alle Dinge hat, dann können wir voll Vertrauen beten zu dem Gott, unserem Vater, der alles vermag. Ob es Depression, Ängste, Phobien, was auch immer sind, die uns nach unten drücken. Gott ist in der Lage, nicht nur ins Totenreich zu führen, sondern wieder herauszuführen. Mach's wie Hannah, wenn du gerade in der Not feststeckst, dann erstens bete zu Gott um Rettung und zweitens vertraue auf sein souveränes Wirken selbst in schlimmen Zeiten. Also, wir können Gott vertrauen, weil Gott alleiniger Herrscher ist. Der Satan ist besiegt, er ist nur der Kettenhund Gottes. Okay? Zweitens, Gott ist ein treuer Helfer, das finden wir ebenfalls in Hannas Gebet. Ein Gott, der tötet und lebendig macht, ein Gott, der erniedrigt und erhöht, ein Gott, der arm macht und reich macht. Im 5. Mose lesen wir, seht nun, dass ich, also ich Gott, ich's allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen oder verletzen und kann heilen. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. 5. Mose 32, 39. Das ist, was Gott sagt. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, da kann man es mit der Angst zu tun bekommen. Bei so einem Gott kann es ganz leicht passieren, dass man sich denkt, oh oh. Der Kameldung ist am Dampfen. Das ist ein Insider, den versteht ihr erst nachher, Entschuldigung. Das klingt doch nach einem sehr willkürlichen Gott, oder? Es klingt nach einem ziemlich tyrannischen Gott. Es klingt nach einem Gott, der sagt, keine Chance. Wenn ich sage Tod, Tod. Wenn ich sage Leben, Leben. Klingt sehr beängstigend. Und irgendwie stimmt es ja auch, wir können Gott nicht berechnen, Gott können wir nicht vorhersagen, voraussagen, wir können Gott nicht in eine Box stecken. Aber ich möchte euch eine Textstelle vorlesen aus einem meiner Lieblingsbücher. Natürlich, ja, die Bibel ist mein Lieblingsbuch, aber ich möchte euch eine andere Textstelle vorlesen aus den Chroniken von Narnia und aus dem Buch Der König von Narnia. Da schreibt C.S. Lewis ein Gespräch auf zwischen Susan und dem Biber. Okay, und sie sprechen über Aslan, den König. Können wir auch mal kurz hier klicken. Aslan ist ein Löwe und er ist ein Beispiel für Jesus Christus in diesen Büchern. Okay, also keine Angst, es geht nicht um Löwen, es geht immer noch um Jesus. Und ich lese euch mal kurz diese Textstelle vor, dieses Gespräch zwischen Susan und dem Biber. Aslan ist ein Löwe. Der Löwe, der große Löwe. Oh, rief Susan. Ich dachte, er sei ein Mensch. Ist man dann auch sicher vor ihm? Vor einem Löwen habe ich Angst. Das macht nichts, mein Kind. Du sollst auch Angst haben, sagte die Biberin. Wenn jemand vor Aslan erscheint, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört mutig oder bloß ein Narr. Dann ist man also doch nicht sicher vor ihm, meinte Lucy. Sicher? Wiederholte der Biber. Ja, hast du denn nicht gehört, was meine Frau gesagt hat? Wer hat denn von sicher geredet? Natürlich, man ist nicht sicher vor ihm, aber er ist gut und er ist der König. Gott ist nicht zahm. Jesus Christus ist nicht zahm. Auch wenn jeder einzelne Bibelfilm, den du jemals gesehen hast, wahrscheinlich den Eindruck vermittelt. Jesus, Gott, der Heilige Geist, der dreieinige Gott ist nicht zahm. Er ist nicht sicher. Okay? Gott ist nicht sicher, aber er ist gut. Und hier ist das Wichtige aber. Gott ist nicht nur allmächtig, allmächtiger Herrscher, der tötet und lebendig macht, ins Totenreich führt und wieder herausführt. Gott ist nicht nur derjenige, der erniedrigt und erhöht, sondern er ist auch der treue Helfer seiner Kinder. Der springende Punkt in Hannas Gebet und in unserem Leben ist, dass wir keine Angst vor Gott haben müssen. Wir sollen ihn fürchten, und wer vor Gott tritt und nicht mit den Knien zittert, ist entweder sehr mutig oder ein Narr, aber wir brauchen keine Angst vor Willkür von Gottes Seite haben. Er ist zwar allmächtig, unberechenbarer Herrscher über alle Dinge, aber er ist auch gut zu seinen Kindern. Die Allmacht Gottes ist für dich und für mich als Christ kein Anlass zur Angst. Du darfst kurz durchatmen, alles ist gut, Gott ist für dich. Seine Heiligen werden in Vers 9 erwähnt. Seine Kinder, seine Heiligen, steht in Hannas Gebet, er wird die Füße seiner Heiligen behüten. Seine Heiligen, das sind die Menschen, die er verwandelt hat. Von seinen Feinden verwandelt in seine Kinder, geliebte, adoptierte Kinder Gottes. Seine Heiligen und die Füße seiner Heiligen wird er behüten. Er wird auch den Rest behüten. Ihr versteht, das ist eine Metapher. Ja? Er behütet nicht nur deine Füße. Ich stelle mir so vor, du wirst vom Bus überfahren, aber die Füße sind heil, danke Gott. Nein, nein, er behütet deinen Weg, den du gehst mit Gott. Er behütet jeden Schritt deines Lebens. Okay? Entschuldigung für den albernen Gedanken. Wenn du Gott gehörst, dann gehört dir auch etwas. Und zwar Gottes Versprechen. Und zwar sein Versprechen, dass er deine Schritte behüten wird. Er wird dich behüten und bewahren, egal wo du gerade in deinem Leben stehst, egal wie vorbildlich dein Leben gerade aussieht oder wie unvorbildlich dein Leben gerade ist. Wenn du Gottes Kind bist, dann gehörst du Gott und dir gehört Gottes Versprechen, dass er dich behütet. Wenn du auf Gott vertraust, stehst du unter dem Schutz des Königs. Und es geht noch weiter, Vers 8. Er erhebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen. Er erhebt den Schwachen, in anderen Übersetzungen, er erhebt den Schwachen aus dem Staub. Vielleicht fühlst du dich manchmal schwach und gering. Das ist das Wort Gottes für dich heute Morgen. Sein prophetisch gesprochenes Wort persönlich für dich. Wenn du schwach und gering bist, wenn du dich schwach und gering fühlst, Gott sagt dir, ich bin derjenige, der dich aus dem Staub hochhebt. Gott verspricht dir, ich werde dich hochheben. Und es geht weiter, er erhöht den Armen aus dem Schmutz. Steht auch in Vers 8. Im Original steht hier eigentlich, er stellt den aufrecht hin, der im Kameldunghaufen liegt. Kameldunghaufen. Das Wort, was hier mit Schmutz übersetzt wird. Vielen Dank, Luther. Vielen Dank, Elberfelder. Das ist ein viel saubereres Wort. Aber eigentlich steht da Kamelhaufen. Okay? Gott sagt, ich werde den, der im Mist liegt, aufrecht hinstellen. Fühlt sich dein Leben vielleicht manchmal an wie ein Misthaufen? Fühlt sich dein Herz, fühlen deine Gedanken sich vielleicht manchmal an wie ein Misthaufen? Gott spricht zu dir heute Morgen nicht mit Verdammnis und mit Gericht, sondern er sagt, wenn du mein Kind bist, dein Leben wird nicht in Ewigkeit im Misthaufen sein. Ich werde dich herausholen aus dem Mist und ich werde dich gerade hinstellen. Nimm es als persönliches prophetisches Wort für dich. Gott sagt es heute Morgen zu dir, wenn du dich gestern Abend mit Mist beschäftigt hast, wenn du schon seit 2 Wochen Angst hast vor Abmahnungen, vor Abmahnungen von Pornoseiten. Oh Mann, vielleicht kommt dieser Brief. Wenn du im Mist sitzt und du bist Gottes Kind, dann wedelt Gott nicht mit seiner Keule über deinen Kopf, sondern er sagt, hey, ich möchte dich herausholen und ich werde dich herausholen aus dem Mist. Du wirst nicht in aller Ewigkeit im Mist sitzen. Er verspricht dir, ich werde die Schwachen und Armen, und das steht weiter in Vers 8, unter die Fürsten setzen und den Thron der Ehre erben lassen. Das klingt noch besser als der American Dream. Es ist nicht nur vom Tellerwäscher zum Millionär, es ist vom Kamelmisthaufen zum Ehrenthron. Okay? Nicht einfach nur vom Geschirrwaschen zum, ein fettes Haus haben. Nein, von ganz, ganz unten nach ganz, ganz oben. Gott sagt, hey, deine Zukunft wird ehrenvoll sein. mein Kind wird nicht im Mist verharren, ich werde dir eine Zukunft schenken, die unter den Fürsten und auf dem Ehrenthron sich befindet. Für Gottes Kinder stimmt auch übrigens dieser kitschige Spruch, der wirklich wie eine Klette durch Facebook geistert. Er wird ständig gepostet, er ist kitschig, aber für Christen gilt dieser Spruch. Ihr kennt den alle, okay? Und wenn ihr ihn kennt, sagt einfach, ah, okay, bitte. Also wenn du ihn kennst, bitte ah sagen. Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ah, okay, alles klar. Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist absolute Wahrheit für dich als Kind Gottes. Es gilt nicht für jeden, aber für Gottes Kinder gilt es. Am Ende wird alles gut sein. Das ist, was Hannah auch hier betet. Ich lade dich ein, mach 2014 zum Jahr des Vertrauens, weil er nicht nur gerechter Herrscher ist, sondern er ist auch treuer Helfer. Gott verspricht seinen Kindern Folgendes: Am Ende wird alles gut sein. Der Mist, in dem du momentan sitzt, wird Geschichte sein und ich werde dich rausholen. Das ist versprochen. Mach es wie Hannah, wenn du dich bedürftig oder schwach oder arm fühlst, bete zu Gott um Rettung und vertraue auf sein souveränes Wirken, selbst in schlimmen Zeiten. Und unser dritter und letzter Grund, warum 2014 unter dem Banner des Gottvertrauens stehen sollte: Gott ist Richter und Retter. So, jetzt wird's, man würde sagen, nasty. Jetzt packt Hannah noch so ein paar Sachen aus. Wenn du dachtest, der erste Punkt ist schon nasty, ja, dann guck mal, was Hannah hier zu sagen hat. Wir erinnern uns, Hannah ist jemand, der aus Leid herauskommt, der unterdrückt wurde und jetzt von Gott Segen bekommen hat. Und in Versen 9 und 10 lesen wir Folgendes: Er wird die Füße seiner Heiligen behüten, aber die Gottlosen müssen verstummen in der Finsternis. Denn viel Kraft hilft doch niemandem. Die mit dem Herrn hadern oder mit dem Herrn rechten, sich gegen Gott auflehnen, werden zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel. Okay, das ist der nasty Teil. Ja. Der Herr wird die Enden der Welt richten, sprich wird alle Welt richten und wird seinem König Macht geben und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Also Hannah unterscheidet zwischen zwei Menschengruppen. Einmal zwischen den Heiligen, also zwischen den geliebten, adoptierten Kindern Gottes, die von ihm angenommen wurden durch die Gerechtigkeit Jesu, die er am Kreuz für uns erkauft hat. Das sind die Ersten. Und die Zweiten sind die Gottlosen, also die Menschen, die noch nicht Frieden mit Gott geschlossen haben. Und sie sagt, Menschen, die ohne Gott leben, werden am Ende in der Finsternis verstummen. Oder man kann es auch übersetzen, sie werden abgeschnitten, sie werden umkommen. Ist heavy. Ja? Und weiter, Menschen, die Gott nicht kennen und ihm Vorwürfe machen, werden zugrunde gehen. Gott wird über ihnen donnern. Er wird sein Urteil verkünden, auf gut Deutsch. Vers 10, der Herr wird die Enden der Welt richten. Die Welt gehört ihm, er wird sie richten. Was für ein guter Grund anzufangen, auf Gott zu vertrauen. Gott ist der Richter der Welt. Und Gott sagt, ich werde alle richten, die nicht auf mich vertrauen und die sich nicht entscheiden, ein Leben in Auflehnung gegen mich und meine Gebote zu leben. Das ist ein sehr guter Grund, sich umzuentscheiden und zu sagen, hey, wenn mein Nichtvertrauen auf Gott bewirkt, dass ich gerichtet werde, dann würde ich vorschlagen, ist es ein guter Grund anzufangen, auf Gott zu vertrauen, weil er dann auf einmal nicht mehr dein Richter, sondern dein Retter wird. Gott richtet die Welt. Und das Coole finde ich bei Hannas Gebet, dass das nicht Hannas letztes Wort ist. Hannah hört nicht auf mit dem Gericht Gottes über die Welt, sondern sie spricht noch ein anderes Wort. Und sie spricht genau das gleiche Wort, das auch die Bibel als letztes Wort hat. Die Bibel hat nicht als letztes Wort Gericht, sondern als letztes Wort der Bibel ist Stämme. Auf einer Karte unten rechts, aber das meine ich nicht. Das letzte Wort der Bibel ist Gnade. Okay? Gericht und das nächste und letzte Wort ist Gnade. Hannah beendet ihr Gebet wie folgt: Gott wird seinem König Macht geben und das Horn oder die Macht seines Gesalbten oder Messias erhöhen. Gott ist der gerechte Richter, aber er ist auch der Retter. Okay? Es ist 1100 Jahre vor Jesus, dass Hannah, ohne es zu wissen, von Jesus Christus prophezeit und sagt, Gott richte die Welt und Gott wird seinem König, Jesus Christus, dem Messias, die Macht geben. Und sein Königreich wird herrschen für alle Zeit. Und Hannah hat wahrscheinlich gedacht, hey, Gott wird die Welt richten, nämlich er wird seinen König einsetzen. Aber dieser König hat 1100 Jahre später gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Gott ist Richter über alles Gottlosen, über jede Sünde, aber Gott ist auch Retter in Jesus Christus, der gekommen ist, nicht um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Der König, der wiederkommen wird und dann die Welt richten wird. Gott ist nicht nur der gerechte Richter der Gottlosen. Gott ist auch der gnädige Retter der Verlorenen, indem er seinen Sohn zur Vergebung der Sünden schickte. Ihr kennt es alle. Und trotzdem ist es immer wieder faszinierend, darüber nachzudenken, was Jesus Christus getan hat. Dass Gott, der Vater, seinen Sohn geschickt hat, ganz Mensch, ganz Gott, um Gnade zu bringen, die verlorene Sünder rettet. Gottes Gnade ist unabhängig von guten oder schlechten Werken. Ich habe gestern einen horrormäßigen Film gesehen. Ich werde den Titel nicht nennen, weil es nicht empfehlenswert ist, diesen Film zu sehen. Und die Aussage dieses horrormäßigen Filmes war eigentlich, mit Satan werden wir fertig und um in den Himmel zu kommen, muss ich einfach nur ein bisschen nett zu meinem Kumpel sein und dann werde ich mein Leben lang eine Party mit den Backstreet Boys feiern. Wirklich. Wow, war das ein schlimmer Film. Gottes Gnade ist unabhängig von guten oder schlechten Werken. Sie ist abhängig von dem, was Jesus Christus am Kreuz für dich und mich getan hat, ist abhängig von dem, was ich mit dem, was Jesus getan hat, tue. Nehme ich es als freies Geschenk Gottes an, ohne dafür was tun zu können, oder sage ich Nein dazu? Gott wurde Mensch, ging ans Kreuz, zog den Zorn des Vaters auf sich, stellvertretend für dich und mich. Jesus hat auf sein Konto dein und meine Scham, Schuld und Sünde übertragen, damit er auf dein und mein Konto seine Gerechtigkeit übertragen kann. Dass wenn Gott, der Vater, dich und mich anguckt und auf unser Konto sieht, nicht mehr unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Scham sieht, sondern Jesu Christi Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wurde. Amen. Gott ist gnädig. Und weißt du, was das bedeutet? Was wir immer betonen, Gott ist für dich. Dass Jesus Christus gekommen ist, um für dich zu sterben, ist ein Zeichen dafür, dass Gott für dich ist und dich liebt. Die Bibel sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, lebendig wird und nicht mehr verloren geht. Also, Gott hat entschieden, gnädig zu sein. Lasst uns entscheiden, Gottes Gnade anzunehmen und 2014 zu einem Jahr des Vertrauens zu machen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, ich bitte dich heute Morgen, ich lade dich ein, bekenne, dass du ein Sünder bist. Demütige dich vor Gott und sag, hey, wenn das stimmt, dass ich nichts geben kann und dass ich nur empfangen kann, ich tue Buße über meine Sünde, ich nehme die Gnade an, ich setze alles auf eine Karte, Jesus Christus soll mein Herr, mein Erlöser, mein größter Schatz sein. Ich möchte dich einladen, das heute Morgen zu beten. Schnapp dir irgendjemand in der Reihe, der besonders heilig aussieht und bete, sprich mit der Person, bete mit der Person. Und wenn du schon Jesus nachfolgst, möchte ich dich auch einladen. Er hat dir nicht nur deine Sünde vergeben, er hat dir auch das Recht gegeben, als geliebtes Kind Gottes Zeit mit ihm zu verbringen. Nimm die Gnade Gottes an als geliebtes Kind Gottes. Ob Christ oder nicht, es gibt Hoffnung für dich, weil Gott dir seine Gnade schenken will. Und dass es dir momentan vielleicht nicht so gut geht, ist kein Zeichen dafür, dass du nicht geliebt, nicht Gottes Kind bist. Ich lade dich ein, mach 2014 zum Jahr des Vertrauens, weil Gott gnädig ist. Ich möchte den Input beenden, wie ich ihn begonnen habe, mit einer kurzen Live-Story. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte von John. Und es ist eine Geschichte der Gnade. Ich habe ein Foto, naja, ist kein Foto, von John dabei. Total dynamitische Frisur, wie der Kindergärtner unserer Söhne sagen würde. Dynamitisch ist das Ersatzwort für geil. Ihr alle kennt John, okay? Jeder von euch kennt John. Vielleicht weiß es nicht, aber du kennst John. Und ich möchte euch kurz die Story von John erzählen. John hat seine Mutter verloren, als er 7 Jahre alt war. Und seine Mutter war Christin und sie hat ihm die Bibel vorgelesen, hat ihm erklärt, wie das ist mit Jesus und mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Und als 7-Jähriger, wie gesagt, musste er erleben, dass seine Mutter an einer Krankheit starb. Und seitdem war er unter der Obhut seines Vaters. Johns Vater war ein Seemann. Und John begann mit 11 Jahren die Arbeit als Seefahrer. Mit seinem Vater auf die See zu fahren und auf dem Schiff zu verbringen. John wurde vor allem für eine Sache sehr bekannt, und zwar für sein schlechtes Benehmen und für seine Auflehnung gegen jede Autorität. Egal, was man ihm gesagt hat, er hat genau das Gegenteil getan. Und deshalb hat er auch seinen Job verloren. Das war kein Wirken des Satans in seinem Leben, sondern es war einfach seine Schuld. Ja? Und dann wurde es noch schlimmer. Mit 19 wurde er dann zwangsrekrutiert von der Armee und musste dann in der Armee dienen. Aber wie gesagt, er hatte ein Problem mit der Disziplin und deshalb hat er sich gedacht, nee, Armee finde ich doof, ich hau ab. Wurde dann geschnappt, wurde dann bestraft, wurde ausgepeitscht und alles. Und er hat tatsächlich seine Vorgesetzten überzeugt, dass es besser wäre, wenn die Armee nicht weiter John als Soldat hätte. Ja, das heißt, die haben ihn dann rausgeworfen. Was auch in der Sicht der Armee natürlich eine Entehrung und Bestrafung war, für John nicht unbedingt. Und John wusste nicht, was er tun sollte, also hat er wieder angefangen zu arbeiten auf Schiffen. Und er hat angeheuert auf Sklavenschiffen als Matrose. Also Schiffe, die Sklaven von einem Land zum anderen transportieren. Und John hat sich gedacht, hey, ich lasse richtig die Sau raus. Und er hat auch selbst dann geschrieben, als er zurückgeblickt hat auf die Zeit, ich habe einen Sport daraus gemacht, ich paraphrasiere, ich habe einen Sport daraus gemacht, zu sündigen. Und es war eine der Hauptaufgaben, die ich genossen habe, andere zur Sünde zu verleiten. Ich habe so richtig die Sau rausgelassen. Auf dem Sklavenschiff, an Land, ich habe die Sau rausgelassen. Und aber an einem Tag fuhr er mit einem Schiff, das in Seenot geriet. Und es war wirklich mies, also er hat schon einiges erlebt, aber dieser Sturm war wirklich, wirklich heftig. Und er hat sich erinnert an das, was seine Mutter ihm vor ihrem Tod erzählt hat. Und er hat sich gedacht, vielleicht ist es keine schlechte Idee, sich zu bekehren, kurz bevor man stirbt. Und also John hat sich bekehrt, er hat gesagt, okay Gott, ich bin ein Sünder, ich bekehre mich zu dir, werde Herr meines Lebens. Und er hat sich tatsächlich bekehrt. Im Rückblick hat er gesagt, das war so eine Quasi-Bekehrung. Ja, kennt ihr vielleicht aus eurem Leben, man bekehrt sich und dann dauert es noch eine Weile, bis man es richtig rafft. Und der erste Schritt in seinem Leben als Christ ist kurios. John hat sich bekehrt und dann hat er sich gesagt, ich möchte Kapitän auf einem Sklavenschiff werden. Und er schreibt im Rückblick, er wollte seinen christlichen Glauben an die Crew und an die Sklaven weitergeben. Und das Experiment ging extrem in die Hose. Über die nächsten Jahre hat er sehr viel Leid gesehen. Ich weiß die Prozentzahlen nicht, aber auf so einem Sklavenschiff war es so, dass die Sklaven es nicht alle überlebt haben, bei weitem nicht alle, sondern viele sind schon auf dem Schiff gestorben. Sie haben unter entwürdigenden, unmenschlichen Umständen vegetiert und ein Sklave nach dem anderen starb und wurde vom Schiff geworfen. Und John als Christ war ein Teil dieser Geschehnisse. Und nach 7 Jahren als Sklavenschiffkapitän musste er die Seefahrt krankheitsbedingt aufgeben. Und je älter er wurde, desto mehr Ekel hat er empfunden gegenüber dem Sklavenhandelssystem und gegenüber der Rolle, die er als Sklavenschiffkapitän gespielt hat. Und er hat auf sein Leben zurückgeblickt und er hat nur Mist gesehen, Kameldung. Selbst nach seiner Bekehrung hat er im Rückblick erkannt, hey, ich habe einem satanischen System gedient. Nach circa 7 Jahren, weiteren 7 bis 10 Jahren, so mit 39, wurde er Pastor in einer anglikanischen Kirche. Er hat sein Leben nochmal komplett umgekrempelt und rückblickend auf sein so ziemlich holpriges, verkorkstes und rebellisches Leben vor und nach seiner Bekehrung hat John ein Lied geschrieben. Und das kennen wir alle, das heißt Amazing Grace. Und die erste Strophe, die kann man so übersetzen, erstaunliche Gnade, wie süß der Klang. Die Gnade, die einen Schuft wie mich rettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. War blind, aber nun sehe ich. Gottes Gnade ist erstaunlich. Sie ist groß im Leben von rebellischen Sündern und sie ist groß im Leben von ahnungslosen und fehlerhaften Christen. Ich möchte uns einladen, 2014 wirklich zum Jahr des Vertrauens zu machen, weil Gott der Herrscher über alle Dinge ist, der den Satan an seiner Kette hält, weil Gott der treue Helfer ist, der seine Kinder bewahrt und beschützt, und weil Gott sowohl Richter als auch Retter ist. Ich möchte dich einladen, diese Gnade heute Morgen anzunehmen. Mach 2014 zum Jahr des Vertrauens, weil Gott gnädig ist, auch mit dir. Und lass uns gemeinsam als eine Antwort auf Hannas Gebet einfach unser Gebet zu Gott singen, gemeinsam Amazing Grace singen. Und vielleicht nimmst du dir die Zeit und singst erstmal gar nicht mit und denkst einfach mal über deine Situation nach, in der du momentan bist. Wo es dir vielleicht an Vertrauen mangelt oder an Hannah-mäßigen Gottesbild, Gottzentriertheit. Dann sprich mit Gott und leg dein Leben ganz neu in seine Hand.